ARD.
Dieses ist kein NATO-Hauptquartier, keine NATO-Truppen werden hier stationiert. Es ist ein multinationales Task Commander und nicht mehr und nicht weniger. Wir arbeiten mit der NATO zusammen. Das ist aber auch schon alles und das ist selbstverständlich.
Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius heute Mittag in Rostock gesagt. Da leitet die deutsche Marine künftig eine Kommandozentrale für den Ostseeraum. Mehr dazu gleich.
Außerdem schauen wir, wie das EU-Referendum in der Republik Moldau ausgegangen ist.
Israel nimmt jetzt das Finanzsystem der Hisbollah ins Visier.
Und wir steigen in die neue Sicherheitsdebatte in Deutschland ein. Am Wochenende war ja ein Mann aus Libyen festgenommen worden, der einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben soll. Wir, das sind Petra Mittermeier
und Milad Kupay. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Updates zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Heute fangen wir mit dem Ukraine-Krieg an oder besser mit seinen Folgen, denn die Bedrohung durch Russland hat auch im Ostseeraum zugenommen. Wir haben ja Verteidigungsminister Boris Pistorius gerade schon gehört. Er hat heute offiziell das Commander Task Force Baltic in Rostock eröffnet. Im NATO-Bündnis stellt Deutschland die größte Marine in der Ostsee und hat die regionale Führungsrolle übernommen. Pistorius hat aber ganz deutlich betont, dass es sich nicht um ein neues NATO-Hauptquartier handelt, sondern um ein nationales Hauptquartier mit multinationalem Personal. Was sind denn genau die Aufgaben?
Ja, das neue Kommando in Rostock soll alle Aktivitäten der NATO in der Ostsee koordinieren und auch aktuelle Lagebilder erstellen, damit mögliche feindliche Aktivitäten schnell entdeckt werden. Es gibt 180 Stellen mit einem deutschen Admiral an der Spitze. Außerdem sind Soldatinnen und Soldaten aus 12 weiteren Ländern in Rostock dabei. Und der NDR-Verteidigungsexperte Carsten Schmiester erklärt uns mal, warum dieses Kommandoquartier nötig ist.
Naja, weil sich einfach die Bedrohungssituation für die NATO Staaten in der Ostsee deutlich verändert hat. Ganz kurze Rückblende zu Zeiten des Kalten Krieges, da waren Finnland und Schweden neutral, da war Polen, da war die DDR, Warschauer Pakt, da war die Ostsee also, man könnte fast sagen, ein rotes Meer. Heute sind Finnland und Schweden in der NATO, Polen auch, Deutschland ist vereinigt, also die Ostsee gilt als NATO-Lake, wird immer so scherzhaft gesagt. Das gefällt natürlich den Russen überhaupt nicht, die führen einen hybriden Krieg, klären im großen Umfang dort kritische Infrastruktur auf. Wir haben im NDR über Spionageschiffe berichtet, da geht es um Pipelines, um Datenkabel, um Windparks. Es gibt die schwedische Insel Gotland, von der man sagt, wer diese Insel besitzt, besitzt die Ostsee. Das alles muss gesichert werden und das soll dieser Stab leisten.
Mehr als 1400 Kilometer von Rostock entfernt liegt Chișinău, die Hauptstadt der Republik Moldau. Das kleine Land hat eine lange Grenze mit der Ukraine und befürchtet im Falle eines russischen Siegs Putins nächstes Ziel zu werden. Jetzt am Wochenende haben die Menschen in Moldau gewählt und zwar gleich zweimal. Präsidentin Maia Sandu hat sich zur Wiederwahl gestellt. Sie gilt als pro-westlich und die Moldauerinnen und Moldauer wurden auch gefragt, ob sie Teil der Europäischen Union werden wollen. Kurzer Ergebnisdienst, wie ist es denn ausgegangen?
Also Maia Sandu muss am 3. November in die Stichwahl. Sie hat gestern zwar die meisten Stimmen bekommen, aber für die absolute Mehrheit hat es nicht gereicht. Deshalb Runde 2 Anfang November. Dann geht es für die 52-Jährige gegen den russlandfreundlichen Kandidaten Alexandru Stoianoglu. Und auch bei der Frage, soll Moldau einen Kurs Richtung Europäische Union einschlagen, war das Ergebnis nicht eindeutig. Eine ganz knappe Mehrheit ist dafür, das Ziel eines EU-Beitritts in die Verfassung zu schreiben.
Bei den Abstimmungen soll es ja massive Manipulationsversuche gegeben haben. Was ist da bekannt?
Präsidentin Maia Sandu sagt, dass es Beweise gibt, dass Kriminelle, gesteuert aus Russland, versucht haben, 300.000 Stimmen zu kaufen. Und in Moldau, da wohnen übrigens nur etwa 2,5 Millionen Menschen. Sandu spricht auch von Lügen und Propaganda, die Moskau verbreitet haben soll. Und wie das moldauische Politikinstitut Watchdog das Ganze einschätzt, soll Moskau allein dieses Jahr mehr als 90 Millionen Euro ausgegeben haben, um in Moldau die Politik zu beeinflussen. Das sind Ergebnisse einer investigativen Recherche.
Ja, um das Thema Moldau, wo geht die Reise hin, abzuschließen? Brigitta Triebel, die das Auslandsbüro Ukraine der Konrad-Adenauer-Stiftung leitet, hat das Ganze auf NDR Info so auf den Punkt gebracht.
Also ich denke, wenn wir über den Stimmenkauf reden, müssen wir bedenken, dass Moldau weiterhin eines der ärmsten Länder ganz Europas ist. Also viele Menschen, das zeigen auch diese Investigativrecherchen, haben es tatsächlich gemacht, weil sie diese 50 Euro, um die es wohl meistens ging, gebraucht haben, weil die wirtschaftliche Lage vor allem außerhalb der Hauptstadt Chisinau so dramatisch ist. Etwa ein Drittel kann sich eine engere Zusammenarbeit oder sogar auch eine weitere Integration in die Russische Föderation vorstellen. Das ist ein Drittel. Beim EU-Referendum haben ja aber fast 50% mit Nein gestimmt. Und da kommen wir in eine dritte Gruppe der Wählerschaft, die sich so ein bisschen in der Mitte hier verortet, die also gute Beziehungen zur EU und nach Russland möchte und die eben Angst hat davor, wenn man sich direkt für die EU entscheidet, dass man dann in den Krieg in der Ukraine hineingezogen wird und dass man dann von Russland bedroht wird. Also es ist nicht nur der Wunsch, wieder enger mit Russland zusammenzuarbeiten, sondern es ist auch die Angst vor Russland, die zu diesen Wahlergebnissen geführt hat.
Jetzt machen wir einen großen Sprung. Einerseits zurück nach Deutschland, andererseits geht es um eine Folge des Gaza-Kriegs. Am Wochenende hatte Schlagzeilen gemacht, dass in Bernau bei Berlin ein 28-jähriger Libyer festgenommen wurde. Er soll vorgehabt haben, die israelische Botschaft in Berlin anzugreifen.
Spannend ist unter anderem, dass der Tipp von einem ausländischen Geheimdienst gekommen ist. Mal wieder, muss man wohl sagen. Und auch mal wieder ist deshalb eine Sicherheitsdebatte in Gang gekommen. So sieht das der ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg.
Ja, wir haben ja diese Debatte nun jedes Mal, wenn es bekannt wird, dass es einen Hinweis aus dem Ausland gegeben hat auf eine bestimmte Person, die man dann hier kurze Zeit später einsammelt und der man dann nachweisen muss, dass sie einen Anschlag verüben wollte. Ich finde diese Debatte ein bisschen müßig aus dem einfachen Grunde, weil sie den Eindruck erweckt, dass nur die deutschen Geheimdienste von derartigen Hinweisen profitieren. Das ist natürlich nicht so. Es ist in der Welt der Geheimdienste gang und gäbe, dass Informationen ausgetauscht werden, weil nicht alle alles machen können. Und es ist natürlich so, dass einige besonders potent und leistungsfähig sind, wie zum Beispiel die Amerikaner oder eben auch die Israelis, weil sie andere Befugnisse haben, weil sie besser ausgestattet sind, weil sie viel mehr Personal haben. Auch andere Länder profitieren von diesen Hinweisen. Da wird es aber nicht öffentlich. In Deutschland wird es immer öffentlich.
Ja, Stichwort Befugnisse. Der Verfassungsschutzchef aus Thüringen, Stefan Kramer, meint, dass in Deutschland einfach zu viel Datenschutz verhindert, dass die Behörden an die nötigen Infos kommen. Und auch die uralte Debatte über die Vorratsdatenspeicherung feiert ein Comeback.
Schauen wir zum Schluss auf die Kämpfe im Nahen Osten. Im Libanon greift Israel jetzt offenbar gezielt das Finanzsystem der Hisbollah an. Allein letzte Nacht gab es in Beirut 11 Angriffe auf Filialen der sogenannten Al-Qa' al-Hassan. Das soll eine Art Schattenbank sein, kontrolliert von der Hisbollah, die so ihre Geldgeschäfte abwickelt. Unser Korrespondent im Libanon, Martin Durm, erzählt noch ein bisschen mehr von der Hisbollah-Bank.
Al-Qa' al-Hassan bedeutet so viel wie das gute Darlehen. Es folgt dem islamischen Prinzip, dass für geliehenes Geld kein Zins verlangt werden darf und operiert außerhalb des regulären Bankensystems. Die Hisbollah hat das Geldinstitut schon Anfang der 1980er Jahre als Wohltätigkeitsorganisation gegründet und immer wieder behauptet, es handle sich dabei um eine sozial ausgerichtete NGO. Tatsächlich baute sie es zu einem kapitalmächtigen Finanzinstitut mit 34 Filialen in den schiitischen Gebieten des Libanon aus. Als das korrupte libanesische Bankensystem 2019 zusammenbrach wie ein Kartenhaus und Millionen Libanesen ihr Erspartes verloren, wurde Al-Qa' al-Hassan zum Krisengewinnler. Da es sich mit den Jahren jenseits des regulären Bankensystems und ohne Lizenz etabliert hatte, ging der Finanzkollaps nahezu spurlos an der Hisbollah vorbei. Nach wie vor konnte sie den Sold ihrer Milizionäre in Dollar auszahlen. Ihre Schattenbank florierte, tausende Schiiten brachten nun ihr verbliebenes Geld bei den Hisbollah-Filialen in Sicherheit. Die israelischen Angriffe auf die Zweigstellen dürften die Hisbollah hart getroffen haben.
Und das war das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten mit den wichtigsten Informationen aus der Nachrichtenredaktion. Diesen Podcast gibt es jeden Tag, morgens und nachmittags, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Milad Kupay.
Und ich bin Petra Mittermeier. Vielen Dank fürs Zuhören.